DW Menschen und Märkte.
Die Europäische Zentralbank lässt Leitzins auf Rekordtief von 0,25%. Was aber plant sie angesichts der Deflationsgefahr? Und Geistesblitze aus aller Welt, die Erfindermesse in Genf. Das und mehr jetzt. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Klaus Ulrich. Nachdem die Europäische Zentralbank den Leitzins bei rekordniedrigen 0,25% belassen hatte, richteten die Börsenexperten heute ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Äußerungen Mario Draghis zu einer Lockerung der Geldpolitik. Seine Pressekonferenz werde auf jeden Fall ein Drahtseilakt für den EZB-Chef, betonten beispielsweise die Analysten der Metzler Bank im Vorfeld. Zitat: Geldpolitisches Überschießen und Enttäuschen des Marktes liegen einmal mehr sehr eng zusammen. Dorothee Holz.
Selten war eine EZB-Zinssitzung so spannend. Spannend deshalb, weil die Meinungen völlig geteilt waren, ob die EZB nun die Zinsschraube weiter lockert, die Leitzinsen erneut absenkt oder ob sie stillhält. Sie hat stillgehalten. Und plötzlich wollen es alle gewusst haben. Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, und auch Fidel Helmer von Hauck und Aufhäuser.
Es ist so, wie wir erwartet haben. Die EZB hat ja nicht mehr viel Pulver zu verschießen.
Ich habe damit gerechnet, war aber doch etwas nervös, denn vor 2-3 Tagen ist die Inflation gefallen im Euroraum auf nur noch 0,5%. Und bei der EZB weiß man nie.
Man weiß ja nie, das war auch die Devise der Börsenhändler. Der DAX gab nämlich nach dem Zinsentscheid um Punkt 13.45 Uhr leicht nach. Offenbar hatten doch einige mit einem weiteren Zinsschritt gerechnet. Denn tatsächlich ist das Gespenst der Deflation, der gefährlichen Abwärtsspirale der Preise, mit voller Wucht zurückgekehrt. Eine solche Abwärtsspirale, wenn sie sich verstetigt, kann fatale Folgen für die Wirtschaft haben. Das Wachstum käme zum Stillstand. So gesehen ist die Untätigkeit der EZB eigentlich eine gute Nachricht, findet Fidel Helmer.
Ich glaube, wenn die EZB jetzt die Zinsen gesenkt hätte, dann hätte der Markt vermutet, dass das Gespenst der Deflation doch wesentlich größer und brisanter ist, als wir das hier eigentlich annehmen. Und deswegen bin ich froh, dass eben nichts passiert ist.
Nicht alle sind deswegen froh. Um kurz nach 2:30, als EZB-Präsident Draghi die Entscheidung erläuterte, ging es mit dem DAX plötzlich nach oben. Denn Draghi hielt doch noch einige Bonbons bereit, so Börsenhändler Stefan Schaffeter.
Nach der Reaktion vom DAX kann man davon ausgehen, dass der Markt das jetzt sehr positiv aufnimmt, dass Draghi angekündigt hat, dass die Zinsen weiter niedrig bleiben, eventuell sogar noch weiter gesenkt werden können. Also das wird hier positiv aufgenommen und das ist das, worauf der Markt gewartet hat.
Es schlagen nämlich zwei Herzen in der Händlerbrust. Niedrige Zinsen sorgen für Zulauf am Aktienmarkt, da es hier im Gegensatz zum Sparbuch noch was zu holen gibt. Aber eine weitere Zinssenkung heißt auf der anderen Seite, dass die Eurozone den Krisenmodus noch nicht verlassen hat. Jetzt gilt es abzuwarten, was in den nächsten Monaten passiert. Was so schnell nicht passieren wird, eine Zinserhöhung, glaubt Händler Fidel Helmer.
Zinserhöhungen werden sicher irgendwann mal kommen, aber ich denke, dass das noch in sehr weiter Ferne liegt und die Finanzminister der Eurozone, die werden sich sicherlich noch einige Zeit über die niedrigen Zinsen, die sie zu bezahlen haben, für aufgenommene Gelder freuen.
Häuslebauer beschweren sich genauso wenig darüber, aber der Sparer schaut wohl noch lange in die Röhre.
Die weitere Geldpolitik der EZB. Ein Beitrag von Dorothee Holz war das. Seit gestern ist der Großteil der Lufthansa-Piloten im Ausstand. Der Streik soll bis einschließlich Freitag dauern. Der angekündigte Ausstand hat dazu geführt, dass bei Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings an den 3 Tagen rund 3.800 Flüge gestrichen wurden. Die Positionen der Airline und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit sind nach wie vor verhärtet. Oder gibt es zumindest etwas Bewegung? Roman Warschauer.
Auch am 2. Tag des Pilotenstreiks läuft der Betrieb an Deutschlands größtem Flughafen ruhig und geregelt ab. Zwar sind wie gestern gut 700 Flüge gestrichen, aber im Terminal gibt es keine langen Schlangen vor den Schaltern der Lufthansa. Nur relativ wenige Passagiere sind zu sehen. Das Konzept der Lufthansa, frühzeitig fast alle geplanten Flüge zu streichen und die Passagiere möglichst früh zu informieren, geht weiterhin auf. Dennoch, bei 425.000 betroffenen Passagieren läuft die Umbuchung nicht immer völlig völlig problemlos, wie bei diesen Reisenden, die gerade aus Florida zurückkommen.
Hotline war nicht erreichbar. Wir haben letztendlich über unser Reisebüro gebucht. Also Deutschland Reisebüro kontaktiert, es hat unseren Flug umgebucht auf United. Ja, jetzt ist unser Ticket nach Nürnberg verschollen und wir warten jetzt, dass wir ein Zugticket bekommen seit 2 Stunden.
Hotlines, die nicht zu erreichen sind, das Problem ist der Lufthansa bekannt. Konzernsprecherin Barbara Schädler versichert, man habe die Kapazitäten so weit wie möglich aufgestockt. Doch bei bis zu 80.000 Anrufen am Tag reicht auch das nicht aus.
Sie können trotzdem so viele qualifizierte Mitarbeiter gar nicht finden, dass sie eine Verzwanzigfachung der Anfragen innerhalb von 24 Stunden verkraften können. Deswegen entschuldige ich mich ausdrücklich bei den Kunden, die nicht durchkommen oder lange warten müssen und bitte ein bisschen um Verständnis für die Kollegen, die in den Callcentern hart arbeiten.
Der Streik kostet nicht nur die Lufthansa viel Geld. Die ungewöhnliche Ruhe am Frankfurter Flughafen belastet auch den Betreiber Fraport. Das Unternehmen rechnet mit Einnahmeverlusten von insgesamt 7 Millionen Euro für die 3 Tage. Trotzdem läuft der Betrieb grundsätzlich weiter, auch für Andreas Kristall vom sogenannten Airport Duty Management. Bei ihm und seinem Team laufen alle Informationen rund um den Betrieb des Flughafens zusammen. Das Telefon klingele etwas weniger und
wir haben jetzt aufgrund der fehlenden Flüge momentan hier auch Möglichkeiten, andere Tätigkeiten, die ein bisschen in den Hintergrund gefallen sind, wie Wartungsarbeiten durchzuziehen. Und unabbedingt ist natürlich klar, dass hier am Flughafen jederzeit was passieren kann, wo man dann darauf reagieren muss. Aber ansonsten hat sich durch den Streik manche Sachen vereinfacht, aber der Regelbetrieb läuft trotzdem weiter.
Im eigentlichen Tarifstreit zwischen der Lufthansa und der Pilotenvereinigung Cockpit gibt es unterdessen keine Bewegung. Die letzten Gespräche fanden am Sonntag, also noch vor dem Streik, statt. Und die Lufthansa wird wohl bis zum Ende des Streiks auch kein neues Angebot vorlegen. Barbara Schädler.
Weil wir uns wirklich darum kümmern, dass wir dieses große Netzwerk jetzt so weit am Laufen halten, dass wir am Samstag abfliegen können oder ab morgen Abend abfliegen können. Aber ich glaube, beide Seiten haben ja betont, dass sie zu Gesprächen bereit sind. Deswegen bin ich ganz hoffnungsfroh, dass das keine Wochen oder Monate mehr dauert, bis wir miteinander sprechen.
Auch Markus Wahl aus dem Vorstand der Pilotengewerkschaft Cockpit ist grundsätzlich an Gesprächen interessiert, schließt im Zweifelsfall aber auch weitere Streiks nicht aus, kann aber zumindest Osterreisende beruhigen.
Nach dem Streikende, Freitagnacht, haben wir der Lufthansa und auch all unseren Gästen zugesichert, dass die Osterferien streikfrei bleiben. Jeder soll in seinen Urlaub ganz entspannt fahren können. Sollte uns Lufthansa danach, nach den Osterferien, natürlich erneut zum Streik zwingen, müssen wir das natürlich tun.
Schon morgen, am letzten Streiktag, werden die ersten im Ausland wartenden Lufthansa-Flugzeuge wieder Richtung Deutschland starten. Eine A380 aus Singapur wird am Nachmittag den Anfang machen. Das Flugzeug soll dann am frühen Samstagmorgen in Frankfurt landen.
So viel von Roman Warschauer. Heute ging in Brüssel der 4. EU-Afrika-Gipfel zu Ende. Experten sehen ein afrikanisches Wirtschaftswunder, denn die meisten Länder Schwarzafrikas weisen stabile Wachstumsraten von 4-12% auf. Doch das Wunder hat auch seine Schattenseiten. Denn enorme Wachstumsraten sind für die breite Bevölkerung lediglich eine statistische Illusion. Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Was aber bedeutet das alles für deutsche Unternehmen, die in Afrika Geschäfte machen wollen? Dazu Wim Dorenbusch.
Über viele Jahre galt Afrika als der verlorene Kontinent. Doch längst ist auch das andere Afrika in den Blickpunkt geraten. Ein Wirtschaftswunder mit Wachstumszahlen, von denen Industrienationen nur träumen können. Das Bild von Hunger, Krieg und Elend allein stimmt längst nicht mehr, sagt Ingo Badorek, der Leiter der deutschen Auslandshandelskammer in Kenia.
Wir sehen hier ganz stabile Wachstumsraten zwischen 4-12%. Und wir haben einfach auch den Eindruck, dass die afrikanischen Regierungen inzwischen teilweise ihre Hausaufgaben gemacht haben, was Investorenschutz angeht, dass es bessere rechtsstaatliche Rahmenbedingungen geht und vor allen Dingen auch eine Bereitschaft, proaktiv mehr auf Investoren aus Europa zuzugehen.
Entsprechend deutlich nimmt die Zahl deutscher Unternehmen mit Niederlassungen in Kenia zu. Das Handelsvolumen beider Länder stieg zuletzt um mehr als 20% auf insgesamt 415 Millionen Euro. Der Anteil kenianischer Exporte beträgt dabei mehr als ein Viertel. Das weiß auch der Ökonom und Entwicklungshilfekritiker James Shikwati zu schätzen, der seit Jahren Handel auf Augenhöhe statt Hilfe fordert.
When you pour food on us, you stop, you kill.
Wenn wir ständig mit Lebensmittelhilfe überschüttet werden, dann stirbt unsere Fähigkeit, selbst zu denken und zu handeln. So macht ihr uns zu Bettlern. Einheimische Experten kritisieren das afrikanische Wirtschaftswunder jedoch als statistische Illusion. Das Wachstum konzentriere sich in den Händen weniger, die Schere zwischen Arm und Reich gehe weiter auseinander. Ein Grund, die Wertschöpfung, also die Weiterverarbeitung von Rohstoffen oder landwirtschaftlichen Produkten, findet außerhalb statt, bestätigt Ingo Badorek.
Wenn man die Wertschöpfungskette hierhin bringt, das bedeutet hier eine lebensmittelverarbeitende Industrie aufbaut, die Sachen hier verpackt und dann auf den Weltmarkt gibt, dann hätten diese Länder natürlich einen viel größeren Anteil an der Wertschöpfung. Wir haben immer mehr Unternehmen, die auch hier produzieren. Die Firma Beiersdorf produziert hier Hautpflegeprodukte für den ganzen ostafrikanischen Markt. Die Firma Henkel produziert hier. Die Firma BASF hat gerade angefangen, hier zu produzieren.
Afrika muss wettbewerbsfähig werden. Nur dann kann sich etwas ändern und nur dann entstehen Arbeitsplätze, sagt James Shikwati.
First of all, we have to realize that we have global systems.
Wir müssen uns klar machen, dass auf dem Weltmarkt gewisse Standards verlangt werden. Und oft erfüllen afrikanische Produkte diese Standards nicht.
That make it very difficult for African goods to access global markets.
Einen erheblichen Anteil am afrikanischen Wachstum hat vor allem China. Chinesische Investitionen erreichen ein so atemberaubendes Volumen, dass Wettbewerber im Westen von Neokolonialismus sprechen. Beim Straßen- oder Eisenbahnbau ist China konkurrenzlos stark. Für die deutsche Wirtschaft in Afrika sieht Ingo Badorek aber keine Gefahr.
Unsere Stärken hier ist der Export von Maschinen, von Chemie, von bestimmter Technik. Und in dem Bereich sind viele deutsche Unternehmen Weltmarktführer und haben sich hier über Jahre ihre Nische erarbeitet. Und in diesen Kernbereichen der deutschen wirtschaftlichen Tätigkeit bedrohen uns die Chinesen nicht.
Sagt Ingo Badorek, der Leiter der Deutschen Auslandshandelskammer in Kenia, in einem Beitrag von Wim Dorenbusch. Mit einer Rekordbeteiligung von Tüftlern aus aller Welt geht noch bis zum kommenden Sonntag die 42. Internationale Messe für Erfindungen in Genf über die Bühne. 790 Aussteller aus 45 Ländern präsentieren Ergebnisse von Geistesblitzen für Produkte, die das Leben leichter oder zumindest interessanter machen sollen. Hans-Jürgen Maurus berichtet.
Die Genfer Erfindermesse ist das alljährliche Stell-Dich-Ein der Tüftler, Bastler und Erfinder. Sie präsentieren Nützliches, Skurriles oder schier Unglaubliches. Ideen zuhauf. Da präsentiert ein Belgier einen Riesenradkoffer, den Rollback, dem er neben den üblichen Rollen unten zwei gewaltige Räder an den Seiten verpasst hat, die es erlauben, den Koffer über jedes holprige Gelände samt Treppen zu ziehen. Zudem kann man die Riesenräder noch als Werbefläche benutzen, empfiehlt der Erfinder. Ein Taiwanese hat einen Leuchtregenschirm mit Sensor entwickelt, der seinen Besitzer beim Weggehen ab einer bestimmten Distanz per Signal daran erinnert, dass er den Schirm vergessen hat. Und Jörg Töpfer aus Jena stellt in Genf sein Spezialpedal für Fahrräder vor.
Es handelt sich dabei um ein Pedal für Fahrräder jeder Art, aber auch für Trainingsgeräte, Ergometer etc., das erstmals die natürlichen dreidimensionalen Kniegelenkbewegungen, Beinbewegungen möglich macht. Herkömmliche Pedalsysteme behandeln das Kniegelenk und die Beine wie Scharniergelenke. Das heißt, wir werden quasi in der Bewegung in eine Ebene gezwängt. Wenn sich der Körper dreidimensional bewegt, hat er auch entsprechend arbeitende Muskeln.
Töpfer ist kein Profi-Erfinder, sondern Physiotherapeut. Daher auch die Idee des Spezialpedals. Denn
das bedeutet weniger Gelenkverschleiß, das bedeutet eine bessere Sensomotorik. Schlussendlich ist es so, dass alle Bewegungen im Körper über den Fuß ins System eingeleitet werden. Und wenn Sie den Fuß falsch bewegen, insbesondere beim Fahrradfahren, in Anbetracht der Häufigkeit der Bewegungswiederholungen, machen Sie auch nach oben hin alles nicht richtig. Und der weitere entscheidende Produktvorteil ist, dass Sie wirklich auch mehr Muskulatur einsetzen können, im Sinne von funktioneller Muskulatur.
Alexander Kaufmann hat seinen Picasio mitgebracht. Den was bitte?
Picasio steht übrigens für Picture Case Computer und ist auch ein kleines Wortspiel mit Picasso.
Das Exponat ist also ein Wandcomputer in Form eines Gemäldes. Ein PC im Picasso. Da trifft Technik auf Kunst.
Dieser Computer hier, einige Komponenten, also Hardware-Komponenten des Originalcomputers, ragen aus dem Gemälde hervor. Da sind Aussparungen in dem Gemälde. Und da schaut jetzt zum Beispiel hier die Festplatte raus oder der Lüfter von der Grafikkarte. oder der Wasserbehälter für die Wasserkühlung.
3000 Euro kostet die günstigste Variante, doch gut Betuchte haben freie Auswahl.
Je nach Kundenwunsch kann man das mit Blattgoldfizieren, Swarovski-Stein, Autolack, Mahagoniholz. Den Rahmen kann man frei und selbstständig wählen von dem Gemälde. Das Gemälde selbst kann man frei wählen. Die Anordnung der Komponenten, die aus dem Gemälde ragen, kann man frei wählen.
Auf der Erfindermesse tummeln sich aber auch Tüftler wie Detlef Heimlich aus Bremerhaven, der Blumen sprechen lässt.
Wir bieten an einen Multifunktions-Blumentopf-Pflanzenträgersystem. Wir haben Blumentöpfe, die sind modifiziert worden. Wir haben aber diesen Blumentopf weiterentwickelt. Wir haben da reingebracht im Bodenbereich bestimmte Verankerungen. In diesen Verankerungen können wir Pflanzstäbe einsetzen, die den Vorteil haben, wenn wir Pflanzen haben, die sehr schwach im Stiel sind, die zu fixieren, dass sie nicht abbrechen können.
Blumenfreunde liegen bei Detlef Heimlich genau richtig, denn seine Blumentöpfe sind Multitalente.
Des Weiteren haben wir dazu natürlich entsprechende Trägersysteme entwickelt, womit wir weiterhin diese Töpfe, aber auch handelsübliche, ganz normale Tontöpfe, auch mit Einhängen einarbeiten können. Wir haben dann entsprechende Trägerarme genommen, wo wir die Töpfe reinhängen können. Die haben einen Vorteil, diese Arme haben unten eine Arretierung, die den Vorteil haben bei unseren Kunststofftöpfen, dass sie nicht rausfallen können, bei sämtlichen Belastungen.
Auch viele technische Innovationen findet man in Genf. Einen 120 Stundenkilometer schnellen E-Roller, der sich in 6 Sekunden zusammenklappen lässt. Einen Magneten als Handyladegerät. Einen Lobbystuhl mit Akupunkturmassage oder einen Automaten, der chirurgische Instrumente sortiert. Die Erfindermesse, ein Triumph der grauen Zellen.
Soweit der Beitrag von Hans-Jürgen Maurus aus Genf. Und das war es auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.